Ja, der Predigttext war ja aus dem Alten Testament im zweiten Buch Chronik, Kapitel 32, die Verse 1 bis 23, die hat uns ja Sissi eben vorgelesen. Ich möchte noch so ein paar Dinge gleich dazu noch sagen. Zum Ersten natürlich das Thema heute lautet, in schwierigen Lebenssituationen zum Glaubenssieg kommen. Das ist das heutige Thema. So ein paar Informationen für euch. Das zweite Buch der Chroniker ist die Geschichte Judas bis zur Wegführung, die ca. 600 vor Christus stattfand. Das Nordreich mit den 10 Stämmen wurde 722 vor Christus nach Assyrien weggeführt und König Hiskia stammt aus dem Südreich Juda. Er war ein gottesfürchtiger König und regierte von 728 vor Christus bis 698 vor Christus. Die Blitzreform von Hiskia hat das Endgericht über Juda über 130 Jahre verzögert. Dann kam aber auch Juda in die babylonische Gefangenschaft ca. 606 vor Christus. Es gab nur 5 Könige, alle aus Juda, deren Anfang und Ende unter den Segen Gottes stand. Es waren nur 5 Stück. Wenn man die ganze Anzahl der Könige sieht in Juda, ist es eigentlich erbärmlich. Und noch schlimmer das Nordreich, da gab es gar keinen. Und die 5, die einen guten Anfang und ein gutes Ende hatten, das war der David, Josaphat, Ossia, Hiskia und Josia. Und Hiskia war wirklich ein Mann Gottes. Und wenn wir das hier so lesen, gleich am Anfang, dann lese ich uns das nochmal vor. Nach diesen Ereignissen und dieser Treue kam Sanherib, der König von Assur, und er drang in Juda ein und belagerte die befestigten Städte und er gedachte, sie für sich zu erobern. Und als Hiskia sah, dass Sanherib gekommen und dass sein Gesicht zum Kampf gegen Jerusalem gerichtet war, da beriet er sich mit seinen Obersten und seinen Helden, ob sie die Wasser und Quellen, die außerhalb der Stadt lagen, verstopfen sollten. Und sie unterstützten ihn. Und es versammelte sich viel Volk und sie verstopften alle Quellen und den Bach, der im Inneren der Erde fließt. Denn sie sagten, warum sollen die Könige von Assur kommen und viel Wasser finden? Und er fasste Mut und baute die ganze Mauer, wo sie eingerissen war, wieder auf und errichtete auf ihr Türme und baute die andere Mauer außerhalb und befestigte den Milo der Stadt Davids und er fertigte Waffen in Menge an und Schilde. Auch setzte er Kriegsoberste über das Volk und er versammelte sie zu sich auf dem Platz am Stadttor und redete zu ihren Herzen und sagte. Vielleicht den Vers bis dahin ist erstmal. Wisst ihr, als der Sanherib dort aufgetreten ist, und das ist hier ein Bild für den Feind, immer dann, wenn Gottes Volk unterwegs ist, findet eine Begegnung statt. Denn der Feind denkt nicht daran, das Volk Gottes in Ruhe zu lassen. Israel wurde ständig bedroht von den Völkern um sie herum und wir auch. Ein Kind Gottes, das mit Jesus Christus unterwegs ist und keinen Gegenwind hat und keine Anfechtung kennt, ist kein Kind Gottes. Christsein ohne Anfechtung gibt es gar nicht. Wenn das so bei dir ist, bist du kein Christ. Anfechtungen gehören dazu. Und wisst ihr, was hier passierte? Er kam dort und wollte eben halt die Stadt einnehmen. Und als Hiskia das sah, da berief er sich mit den Obersten und seine Helden. Und wisst ihr, das ist ganz wichtig. Wir brauchen Gemeinschaft, um gemeinsam gegen den Feind zu bestehen. Der Hiskia hat nicht gesagt, ach, ich bin so ein toller König, ich habe die Weisheit mit Löffel gegessen. Und ihr habt sowieso keine Ahnung und deswegen mache ich das mal kurz alleine. Wisst ihr, das ist in unserem Leben oft das Problem, dass wir uns nicht trauen, wenn wir in Not sind, unsere Not zu benennen. Manch einer hat sicherlich auch eine Erfahrung gemacht. Es gibt ja viele verbrannte Erde, die Christen hinterlassen haben. Da hat man sich mal jemand anvertraut und danach wusste es ganz Deutschland. Oder man hat Not gesucht und anstatt Hilfe zu erhalten, wurden einem die Ohren lang gezogen. Und es gibt, was ich feststelle, ganz wenige Männer und Frauen, die in der Seelsorge wirklich gesund unterwegs sind. Und ich frage mich auch in unserer Gemeinde, wo sind die Männer und die Frauen, die mit Jesus wirklich unterwegs sind und biblisch eine gesunde Seelsorge praktizieren, die sich Zeit nehmen für den Bruder und die Schwester in Not. Das ist ein Manko unserer Zeit. Wir werden alle immer einsamer. Die Kommunikationsmittel steigen von Tag zu Tag, wird immer verrückter, was man alles kommunizieren kann. Und die Einsamkeit des Menschen wird immer größer. Und der Hiskia hat eins gewusst, alleine schaffe ich das nicht. Wisst ihr, und es steht in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 9 ein wichtiger Satz: Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenen Gnade Gottes. Du hast die Gaben nicht bekommen, um zu prahlen, wie toll du singen kannst, wie toll du Bibel lesen kannst, wie toll du beten kannst, wie toll du Weisheit hast, sondern das, was Gott dir anvertraut hat, das sollst du einsetzen für andere Menschen. Und das findet oft nicht statt. Es gibt Christen, die studieren die Bibel stundenlang. Wunderbar. Nur was machst du damit? Wisst ihr, warum das tote Meer tot ist? Es gibt keinen Zufluss und keinen Abfluss. Kann das sein, dass du tot bist, weil du alles nur für dich behältst? Der verschenkt, ist der, der beschenkt wird. Das ist ein Geheimnis. Das Einzige, was immer mehr wert, wenn du gibst, ist Liebe. Das ist das Geheimnis. Und im 1. Johannesbrief, da lese ich uns mal ein paar Verse, Kapitel 3, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Verse 6 und 7, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Das ist ein ganz wichtiger Vers. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, wenn wir im Licht wandeln, was haben wir automatisch? Gemeinschaft mit den Geschwistern. Wisst ihr, wir verstecken uns nur, wenn wir Sünden festhalten, dann meiden wir die Gemeinschaft. Viele kommen nicht zum Gottesdienst oder zur Erbauungsstunde, weil sie nicht bereit sind, ihr Leben zu ordnen. Weil sie merken, oh, da kommt Licht. Und wenn ich Licht nicht mag, haue ich ab. Dann bleibe ich im Dunkeln. Das sind genau Menschen, im Bild gesprochen, du hast keine Lust, zu Hause sauber zu machen und draußen scheint die Sonne, Jalousien runter. Dann sieht keiner den Dreck. Wisst ihr? Dann sieht alles eigentlich gut aus. Das Problem ist nur, wenn du dann die Jalousien hochmachst und das Licht anmachst, kriegen vielleicht Leute einen Schock. Kann das sein, dass das auch dein Problem ist? Wisst ihr, der Hiskia, der hatte die Gemeinschaft gesucht. Und das ist das, was wir wirklich alle benötigen, ganz dringend, Gemeinschaft untereinander. Geschwister, in den letzten Tagen bekomme ich ständig Anrufe aus allen Städten Deutschlands. Gott hat das so, ich weiß nicht warum, aber mich rufen ständig Leute an und die schütten mir das Herz aus, und zu über 95% der Menschen, mit denen ich zu tun habe, die sind in völliger Depression, um geistliche Nachtung. Die sehen nichts mehr, die heulen nur noch, die haben kein Lebensmut mehr, die könnten sich am liebsten an jeden Baum aufhängen. Christen, ich spreche von Christen, ich spreche nicht von Menschen, die Gott nicht kennen. Und dann frage ich mich, du bist doch dort in der Gemeinde da, aber da kümmert sich keiner drum. Hiskia hatte Gemeinschaft und er hatte dann Ideen, er hatte Unterstützung, und dann steht etwas Schönes: und er fasste Mut und baute die ganze Mauer, wo sie eingerissen war, wieder auf. Die hatten eine Schutzmauer gehabt und die war eingerissen. Wisst ihr, und dann war die Stadt offen für Angriffe des Feindes. Die Stadtmauer, die da rum war, die diente dazu, den Feind abzuwehren. Dass sie dachten, oh, da brauchen wir gar nicht, die Stadt nehmen wir nie ein, da kommen wir nie rüber über die Mauern. Aber wenn da Risse sind, oh, da kann man ja da rein. Und genauso ist es in unserem Leben. Unsere geistliche Mauer ist, dass wir beständig Gemeinschaft haben untereinander, dass wir das Wort lesen, gemeinsam, dass wir zusammen beten, dass wir das Abendmahl zusammennehmen, dass wir Austausch haben, dass wir gemeinsam auch sagen, wo wir stehen. Das ist unsere geistliche Mauer in Christus. Und wenn du einen Baustein wegnimmst, wenn du nicht mehr deine Bibel liest, nicht mehr betest, die Gemeinschaft nicht mehr aufsuchst, dann hast auch du einen Riss in deiner geistlichen Mauer und da schlüpft der Satan rein und wirbelt alles durcheinander. Und das hat Hiskia gewusst und deswegen sagte, wir müssen die Mauer wieder zumachen. Aber das schaffst du oft nicht alleine, auch deine geistliche Mauer nicht. Vielleicht quälst du dich schon die ganze Zeit mit Problemen, so wie damals der Sanherib Israel angreifen wollte, so wärst du vielleicht schon angegriffen seit Wochen, Monaten und Jahren. Ich weiß nicht, was es ist, vielleicht von dir selbst. Vielleicht hast du den Glauben an dich selbst verloren und denkst, aus mir wird nie was. Ich habe das alles schon probiert und ich komme nicht weiter. Das kann sein, dass es vielleicht in dein Leben so ist. Ich weiß nicht, was dich angreift. Ist es Krankheit? Ist es finanzielle Nöte? Sind es deine Kinder? Ist es deine Einsamkeit? Ist es deine Perspektivlosigkeit? Wir stecken ja alle voller Probleme. Und Christen haben noch mehr Probleme als andere Menschen. Wisst ihr warum? Weil ein Christ, der möchte mit Gott leben und der sieht das Leben nochmal mit ganz anderen Augen. Und wenn du geöffnete Augen hast für das, was wahr ist, dann brichst du ja in dieser Welt zusammen, oder? Wenn wir um uns rumgucken, was da alles passiert an Not, an Schwierigkeiten. Kaum hörst du, dass der wieder aus dem Krankenhaus entlassen ist, kommt der Nächste ins Krankenhaus. Manchmal hat man das Gefühl, eigentlich können wir die ganze Zeit auf den Knien liegen bleiben, weil das kommt sowieso gleich wieder ein Anruf, dass irgendeiner im Sterben liegt oder dass er Krebs hat oder, wisst ihr? Und wenn du dann alleine bist, dann mal gute Nacht. Wir brauchen einander. Ich darf dich mal fragen, bist du jemand, der bekannt ist, dass du einen guten Draht zum Herrn hast? Bist du jemand, der bekannt ist, dass du einen guten Draht zum Herrn hast? Das ist etwas, was wir brauchen. Und wisst ihr, was wir brauchen? Nicht Besserwisser, da gibt es genügend. Und Klugscheißer, gibt es auch geistlich ganz große. Sondern wir brauchen wieder etwas. Wenn der Feind uns angreift, dann brauchen wir einen Bruder und eine Schwester, die uns an die Hand nehmen und sagen, du bist nicht allein. Ich bete dich durch. Wir beide, wir werden so lange auf unsere Knie sein, bis der Feind zusammenbricht. Und das ist so wichtig, Geschwister. Wisst ihr, wenn man so allein ist und der Feind eingreift und wenn da Risse in der Mauer sind, dann kann man echt verzweifeln. Aber Hiskia fasste Mut in dem Moment, als er wieder anfing, diese zerrissene Mauer aufzubauen. Und du wirst wieder Mut fassen, sobald du anfängst, nicht mehr allein dich mit deinem Problem abzukämpfen, sondern zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe und ich hole mir Hilfe. Ich habe euch das schon mal gesagt, wie oft habe ich manche Leute genervt, weil ich in Sünden gefallen bin und ich musste immer wieder jemanden anrufen. Vielleicht denkst du auch, ach Mensch, du, ich kämpfe so lange schon mit den Sünden und das habe ich denen jetzt schon zum 50. Mal gesagt, der hängt das Telefon doch bestimmt gleich wieder auf, wenn ich anrufe. Kinder Gottes sollten gottähnlich sein. Gott hängt nie den Hörer auf, wenn du ihn anrufst. Merkt ihr das mal? Gott wird nie den Hörer auflegen, wenn du ihn anrufst. Den kannst du von morgens bis abends nerven. Was sind wir alles für Nervensägen? Aber Gott liebt uns. Das ist das Größte, als Christ wissen zu dürfen. Ich darf immer zu meinem Vater, egal was ich angestellt habe. Der hat immer ein offenes Ohr. Der hat immer Zeit für mich. Der versteht mich. Der holt mich ab, wo ich stehe. Der erwartet gar nicht, dass ich es besser, der weiß, dass ich da sowieso nicht rauskomme. Aber er möchte, dass wir den Kontakt mit ihm suchen. Wir brauchen Gemeinschaft, um gemeinsam gegen den Feind siegreich hervorzugehen. Und das kostet die Überwindung. Wir leben in einer Zeit der Show. Und auch der christlichen Show. Wir spielen uns alle so ein christliches Leben vor. Hier drinnen ist alles kaputt. Unsere Beziehungen sind vielleicht kaputt. Aber nach außen sind wir immer die Frommen. Das bringt uns um. Eine Gemeinde muss ein Ort sein, wo Sünder weinen dürfen, wo Sünder Sünder sein dürfen vor dem Herrn und nicht rausgescheucht werden. Dieser Ort hier ist nur für kaputte Menschen. Wenn du gesund bist und in deinem Leben alles klar ist, dann kannst du den Raum verlassen. Für den hat Gott nichts. Gott ist gekommen für die Kranken, Kaputten, die Verzweifelten, die Süchtigen, die Ohnmächtigen, die Durchgeknallten, die Angsthasen und alles diese. Bist du so einer? Halleluja, dann gehörst du hier rein. Wisst ihr, manchmal ist das in unserem Leben so, manchmal ist die Not so groß, dass wir nicht mehr Mut haben, oder? Wie oft kann man mutlos sein, auch über sich selbst? Ich weiß nicht, wo du momentan steckst, aber ich möchte dir das sagen, erfass den Mut und bau dir die ganze Mauer, wo sie eingerissen war. Du sollst wieder mitbauen am Reich Gottes, Geschwister. Bau wieder mit. Wir brauchen dich. Du kannst nicht sagen, naja, das machen die anderen. Wir brauchen hier jeden Einzelnen. Und es gibt genügend zu tun. Es gibt nie Arbeitslosigkeit im Reich Gottes. Wir brauchen immer Leute. Vielleicht kannst du nicht mehr alles so zu 100%, ist nicht so schlimm. Und wenn es 2% sind, die helfen uns auch. Aber es gibt niemanden in der Gemeinde Jesu, der mit Jesus unterwegs ist, der nicht brauchbar ist. Das ist die schönste Nachricht, oder? In der Welt, da muss man immer vorzeigen können. Könnte ich bei Ihnen anfangen? Ja, wenn Sie Abitur haben, habe ich nicht. Kann ich bei Ihnen anfangen, wenn Sie 10 Jahre Erfahrung haben? Habe ich nicht. Und zum Herrn Jesus kann ich kommen und kann sagen, Herr, ich habe alles verbaut. Und er sagt, komm, kannst bei mir anfangen. Oder? Wir haben die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Und diese Welt, die sehnt sich danach, angenommen zu sein. Mann, wie viele kaputte Leute gibt es. Und ich merke, diese Kaputtheit, die ist wirklich, und das macht mir zu schaffen, die Kaputtheit ist in den Gemeinden so groß. Wenn das Menschen sind, die Gott nicht kennen, dann kann ich sagen, ja gut, das leuchtet mir ein, wo wollen die denn auch hin? Aber so viele Kinder Gottes, die sehe ich momentan am Boden liegen, verzweifelt, wissen nicht mehr ein und aus. Und unser Herz, das darf nicht so sein wie Kain. Was interessiert mich mein Bruder? Also ich sage dir eins, wenn du kein Herz mehr hast für deinen Bruder, dann hast du kein, und deine Schwester übrigens auch, wenn du für deine Glaubensgeschwister kein Herz mehr hast, dann hast du auch kein Herz für Jesus. Weil der ringt jeden Tag für den, den du verachtest. Der Teufel kommt vor dem Thron Gottes und verklagt, das tut er gerne, ist seine Lieblingsbeschäftigung, und Jesus geht in die Fürbitte. Auf welche Seite bist du? Auf Jesu Seite? Kämpfst du mit auf seiner Seite? Das ist so wichtig. Das zweite, Vers 7 und 8, da sagt Hiskia, seid stark und mutig. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dem König von Assur und vor der ganzen Menge, die mit ihm ist. Denn mit uns sind mehr als mit ihm. Mit ihm ist ein Arm aus Fleisch, aber mit uns ist der Herr, unser Gott, um uns zu helfen und unsere Kriege zu führen. Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Wir müssen die richtige Blickrichtung haben, wenn wir siegreich im Glaubensleben sein wollen. Der Hiskia, der hat jetzt nicht geschaut auf diese Macht des assyrischen Königs. Wenn er da menschlich beurteilt hätte, ja, dann hätte er einpacken können. Er hätte sagen, komm, mach die Tür da auf, keine Chance. Und das ist doch in dein und mein Leben doch auch oft. Vielleicht bist du momentan in dieser Situation, wo du sagst, ich bin ein hoffnungsloser Fall, ich komme hier nicht raus. Dann hast du die falsche Blickrichtung. Du musst wieder diese Blickrichtung haben, denn mit uns sind mehr als mit ihm. Mit ihm ist ein Arm aus Fleisch. Aber, das ist das göttliche Aber. Aber mit uns ist der Herr unser Gott. Wisst ihr, das ist so ganz wichtig, dass wir immer wieder wissen, wir dürfen stark und mutig sein, wenn wir uns auf den Herrn verlassen. Und Hiskia gibt es diesen Leuten so weiter. Das war auch Not. Ich meine, warum spricht Hiskia, fürchtet euch nicht? Warum sagt er das? Weil die Angst hatten. So wie du auch. Vielleicht hast du schon wieder Angst vor morgen. Vielleicht hast du Angst vor nächste Woche, weil du da ein Ergebnis erwartest und das weiß vielleicht von uns keiner. Ich weiß nicht, vor was du Angst hast, aber Gott spricht in deine Angst hinein, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Ich bin größer als deine Not. Ich stehe zu dir. Ich werde mit diesem Feind fertig. Schau auf mich. Wende den Blick nur auf Jesus. Schau tief in sein Antlitz hinein und die Dinge der Welt werden seltsam trüb und im Licht seiner Herrlichkeit klein. Blickst du auf deinen großen Gott, werden deine Probleme, die jetzt groß sind, ganz klein. Blickst du aber auf deine scheinbar großen Sorgen, wird dieser große Gott ganz klein. Die Blickrichtung ist entscheidend. Und wir müssen es wieder neu lernen, unsere Blickrichtung nach oben zu senden. Es gab ja im Alten Testament, da gibt es ja so super tolle Geschichten. Ich weiß gar nicht, wie man das Alte Testament nicht lieben kann. Da gab es einen Propheten Elisa, der Nachfolger von Elia. Und die Aramäer, die wollten immer wieder dort Krieg führen und der Elisa hat einen guten Draht gehabt und Gott hat ihn immer wieder gesagt, da wollen die kommen, da wollen die kommen. Und das hat der aramäische König mitbekommen und belagert ihn und will ihn umbringen. Und dann lese ich uns mal vor, 2. König Kapitel 6, Abvers 14 bis 17. Da sandte er Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer. Und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes, der Elisa sein Diener, früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Ist das nicht unser Leben? Wir stehen morgens früh auf und dann sind die Probleme so groß, dass sie sagen, Herr, was soll's aus mir werden? Ich muss das bezahlen, ich muss dahin gehen, ich weiß nicht mehr, was unser, das sind wir, oder? Das war da genauso. Aber das Schöne ist, wo geht der Diener von Elisa hin? Er geht zu seinen Herren. Er redet mit Elisa. Er bleibt nicht für sich allein und grübelt, was wir oft machen. Nein, wenn du Angst hast, hin zum Herrn Jesus. Heiland, ich habe Totenangst. Du musst mir helfen. Und wisst ihr, was dann steht? Er aber sagte, der Elisa, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und wenn man jetzt menschlich mal sich so reinversetzt, stellt euch vor, wir wären jetzt, mein Schwiegervater wäre Elisa und ich wäre sein Diener. Und stellt euch vor, jetzt um uns rum, was weiß ich, 5000 Aramäer. Und mein Schwiegervater sagen, Christian, mein Schwiegersohn, fürchte dich nicht. Bei uns sind mehr. Ich gucke, mein Schwiegervater, 1, 2. Tja, was ist denn jetzt passiert? Ist es nicht manchmal so, dass wir falsch rechnen? Wir rechnen menschlich und dann sind wir immer auf der falschen Rechnung. Gott hat andere Dimensionen. Und wisst ihr, was dann passiert? Und Elisa betete und sagte, und das ist wichtig, der zieht ihn jetzt nicht an die Ohren und sagt, Mensch, du Blinder. Das machen wir oft. Nein, Elisa wusste, was mein Diener jetzt braucht, ist, ich muss für ihn beten. Das macht Jesus übrigens für uns auch. Wenn du verzweifelt bist, wenn dein Glaube am Ende ist, dann sagt er, wie er zu Petrus gesagt hat, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das tut Jesus auch für dich. Wenn du nicht mehr selbst beten kannst, betet er für dich. Du kannst eins sicher sein, du bist immer auf der Gebetsliste des Herrn Jesus. Der vergisst dich nicht einen Tag. Ist das nicht herrlich? Manchmal ist es so schön, wenn man weiß, wenn so besondere Menschen für einen beten. Ich freue mich, dass bestimmte Männer Gottes und auch Frauen für mich beten. Das gibt einen Kraft. Aber das Schönste ist, dass ich weiß, jeden Tag betet der Herr Jesus für mich. Kann ich morgens schon aufstehen? Bevor ich bete, kann ich sagen, er hat schon wieder an mich gedacht. Ich bin in deiner starken Fürbitte. Gibt es einen, der vollmächtiger beten kann als der Herr Jesus? Nee, glaube ich auch nicht. Simon und dann steht dort weiter, er betete, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Das ist doch ein schönes Gebet. Obwohl er sieht, sieht er doch nicht. Ist es nicht bei uns auch so? Wir sehen, aber sehen nicht richtig. Warum? Weil wir die unsichtbare Welt und unseren Herrn nicht mit im Blickpunkt haben. Vielleicht muss der Herr dir neu eine Brille besorgen, die Brille des Glaubens. Vielleicht schaust du immer irgendwo mit einer Brille des Menschlichen. Und Gott sagt, nimm mal die Brille ab, hier ist eine neue. Und dann gibt er dir eine neue Brille, die über 30.000 Verheißungen hat. Und dann siehst du dein Leben biblisch. Und dann kannst du jeden Tag 100 Mal dem Herrn danken, dass er mit dir ist. Du brauchst eine neue Brille. Du brauchst die Glaubensbrille. Lass sie dir vom Herrn schenken. Wisst ihr, was dann passiert? Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah, und siehe, der Berg war voll feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Der Elisa, der hatte einen Bombendraht zu Gott. Und er hat gemerkt, dass die heiligen Engelscharen sich um sie gebildet haben. Glaubensmänner sehen immer mehr als andere. Wenn du einen guten Draht zu Gott hast, wirst du die gleiche Situation, der andere guckt und du guckst und der andere verzweifelt und du siehst Jesus und gehst da so rüber weg. Glaubensmenschen, die einen besonders guten Draht zum Herrn haben, sehen ihr Leben mit ganz anderen Augen. Und wisst ihr, das ist doch so schön, ne? Und der Herr schlägt dann nachher später die mit Blindheit und so. Und du bist immer in der Überzahl. Das musst du wissen. Du bist nie alleine. Auch wenn du menschlich alleine bist. Aber Gott passt auf dich auf. Und wir wissen aus Hebräer 1, dass Engel sind dienstbare Geister für uns. Also Gott ist nicht nur, dass er da ist. Also der Vater im Himmel, der gute Heilige Geist und der Herr Jesus, die sind bei dir. Ich meine, das langt ja schon. Nur einer von dir hätte schon gelangt. Aber Gott sagt, nee, meine ganze Armee. Das darfst du wissen. Du darfst wissen, dass du einen Beistand in der unsichtbaren Welt hast. Das ist nicht nur Gott, das sind auch seine dienstbaren Engel. Und wie oft hat Gott schon Engel geschickt in unserem Leben? Wie oft hat er dich bewahrt? Mancher Autounfall wäre vielleicht tödlich ausgegangen, hätte da nicht ein Engel seine Hand zwischengehalten. Wie oft wollten vielleicht Menschen dir etwas antun und der Herr hat sie blockiert. Indem er gesagt hat, so Engeln, jetzt gehen wir da hin und halt den mal auf. Glaubensmenschen sind Menschen mit anderen Dimensionen. Sie haben einen Blick in die unsichtbare Welt und wissen, da oben ist einer, der hat alles im Griff. Und das wusste Hiskia auch. In Hebräer 11, 27, da steht etwas Wunderbares über Mose. Das müsst ihr euch anstreichen in der Bibel. Durch Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Das ist ja schon ein verrückter Satz. Wie kann ich etwas Unsichtbares sehen? Ja, merkt ihr das dir im Glaubensleben? Da wirst du, wenn du menschlich das greifen willst, Schizo werden. Kriegst du nie unter. Gott hat immer andere Möglichkeiten, als du je erträumen und erdenken kannst. Und wenn du sagst, ich sehe nichts mehr, ich verstehe nicht mehr, ich weiß nichts mehr, dann fängst du erst richtig an zu glauben. Wisst ihr, der wahre Glauben findet dann statt, wenn all deine menschlichen Stützen zerbrochen sind. Das dauert oft lange. Manchmal muss Gott so lange an uns arbeiten, bis wir nur noch schreien und wimmern. Und wenn wir dann das Gefühl haben, so, jetzt bin ich doch der Aussätzige, dann sagt Gott so, siehst du, jetzt bist du an dem Punkt, wo du nichts mehr von dir erwartest. Und jetzt fange ich an, mein Junge. Wenn du nichts mehr kannst, aber wenn wirklich nichts mehr geht, dann offenbart sich Gott. Wisst ihr, wie wir sind? Wir sind wie Ertrinkende. Ein Ertrinkender, wenn der ertrinkt, jeder Rettungsschwimmer weiß das, der muss erst untergehen. Wenn du einem Ertrinkenden versuchst zu helfen, während er noch da um sich liegt, dann reißt er dich mit runter. Das weiß Gott auch. Du musst oftmals erst absaufen und dann greift er ein. Leider ist es so. Mose, stellt euch mal vor, der wächst auf, eine kurze Zeit bei seinen Eltern. Junger Kerl. Hat zwei Geschwister, Aaron und Miriam. Und eines Tages muss er dann weg. Das ist übrigens etwas Schlimmes, ne, wenn Kinder kein Zuhause haben. Ne, wenn die dann irgendwo in so ein Heim groß werden. Finde ich, da bricht mein Herz immer. Ich kann sowas nicht sehen. Das tut mir so weh, dass manche Kinder so groß werden müssen. Und dann wächst er dort auf. Finanziell ging es ihm gut. Aber wisst ihr, jedes Kind weiß trotzdem instinktiv, das ist nicht meine richtige Mama und mein richtiger Vater. Ich bin mir davon überzeugt, dass Mose auch solche Momente hatte. Vielleicht konnte er sich auch noch erinnern. Wir wissen es nicht. Vielleicht hat auch sein Bruder ihn manchmal schon gezeigt, ja, du bist nur angenommen. Das können Menschen gut, sich gegenseitig kaputt machen. Und dieser Mose merkt irgendwann, ich bin ein Hebräer. Ich habe einen Auftrag. Und dann sieht er, wie ein Ägypter einen Hebräer schlecht behandelt. Er greift ein und das Unglück passiert, derjenige stirbt. Nächsten Tag ist da wieder was los und Mose war so ein Typ, er wollte wieder helfen. Und dann sagt der andere, na, willst du mich auch umbringen, wie du gestern den anderen umgebracht hast? Und plötzlich merkt er, oh, bin ertappt. Und dann haut er ab. Von heute auf morgen wieder Flucht. Als kleines Baby schon Flucht. Merken wir, da sind sehr viele Ähnlichkeiten zum Herrn Jesus. Und dann war unter seinem Volk, musste wieder fliehen in die Wüste. Einsam. Und dann war Mose 80 Jahre alt. 40 Jahre war er alt, als er dort Ägypten verließ. Und dann hat Gott ihn 40 Jahre dort in der Wüste vorbereitet. 80 Jahre. Das war nicht mehr die Zeit der Urväter, da wurden hier manchmal 300 Jahre und so. Also hier war schon so 120, 140 war da Maximum. Mit 80 Jahren war man da auch schon vor den Toren der Ewigkeit, in der Zeit, wo Mose lebte. Und mit 80 Jahren begegnet ihn Gott bei dem brennenden Dornbusch. Und dann sagte du, Mose, du gehst wieder zurück. Können wir vorstellen, was in denen sein Herz vorging? Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, dass Mose ja sagte, Herr, ich kann nicht reden? Und Gott sagt, ich weiß, dass du nicht reden kannst. Aaron kann viel besser reden. Das wusste Gott auch vorher schon, dass Aaron besser reden konnte. Aber wisst ihr, vielleicht, ich habe mir so manches Mal gedacht, vielleicht konnte er wirklich nicht gut reden, aber vielleicht hatte er auch Angst. Vielleicht hatte er gar kein Vertrauen mehr darin, dass Gott ihn überhaupt gebrauchen kann. Man kann vom Leben so verbittert und kaputt sein, dass man das Gefühl hat, ich komme da nie raus. Mein Leben ist gelaufen. Vielleicht war Mose auch so. Und wie viel Mühe macht sich Gott und sagt, Mose, ich bin doch bei dir. Aber er kommt nicht so richtig in Gange. Ne? Aber dann nimmt Gott diesen Mann und was durfte der noch alles tun? Wisst ihr, sei stark und sei mutig. Wir brauchen diese Glaubensrichtung. Und das möchte ich dir heute Abend so mitgeben. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Es sind die Vaterhände Gottes, die dich festhalten. Und egal wie rebellisch du bist, egal wie hoffnungslos du bist, Gott hat alles im Griff, auch dein Leben. Und wisst ihr, was dann passiert? Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Das müssen wir auch. Wir müssen uns verlassen, wenn Gott zu uns redet. Hier ist Hiskia für mich ein Bild vom Herrn Jesus. Er geht voran und sagt, fürchtet euch nicht, geht vorwärts. Und das Volk ist ein Bild für uns. Wir müssen dann hören, wenn der Meister spricht, Leute, dann müssen wir Sonne Ohren kriegen. Sonne Ohren. Wenn Jesus sagt, ich helfe dir, es langt. Du brauchst dir keine Sorgen machen, wie er das macht, das verstehst du sowieso nie. Weißt du, Gott wird immer in dein Leben eingreifen und es wird gar kein Ansatzpunkt da sein zu helfen. Das macht Gott immer. Du sagst, wie willst du mir jetzt helfen? Und sagst du, für mich doch kein Problem. Ich habe aus dem Nichts das Universum erschaffen. Ich schaffe immer aus dem Nichts. Ich bin Gott. Ich brauche nichts. Ich brauche gar nichts. Ich kann alles zu jeder Zeit verändern, wie ich will. Das ist dein Gott. Der liebt dich. Du bist sein Kind. Der Vater im Himmel, der liebt dich mit einer Liebe, die kannst du dir nicht ausmalen. Auch wenn du ihn nicht verstehst, damit hat er gar kein Problem. Er kennt dich. Er weiß, wie begrenzt du bist. Er kennt auch deine Ängste, die du hast. Weiß er alles. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Im Vaterhaus Gottes, das steht jetzt so nicht in der Bibel, ne? Das ist ein ganz großes Schild. Wisst ihr, was da drauf steht? Ich bin immer für meine Kinder da. Für euch ist die Tür immer auf. Du wirst nie eine Situation haben, wenn du ehrlich zu den Herrn kommst, dass er sagt, hau ab. Das ist egal, was für Mist du gebaut hast. Gott bleibt sich treu. Das Vorletzte. Der Feind will, dass wir irdisch denken. Wisst ihr, dann kommt der Sanherib und erzählt da, was alles er erreicht hat. Und das stimmt ja zum Teil auch. Aber wisst ihr, das waren Nationen, die er dort besiegt hat, die haben gar nicht den wahren Gott gehabt. Und als Israel besiegt wurde, war nicht das Problem Gott, sondern Israel lebte in Sünde. Ist euch schon mal aufgefallen, wenn Israel auf das gehört hat, was Gott sagte, wer konnte Israel besiegen? Gar keiner. Und weißt du was, wenn du hörst auf das, was Jesus dir sagt, kann dich niemand besiegen. Wir werden nur dann besiegt, wenn wir nicht mehr auf Jesus hören. Das hat Israel auch erfahren. Dann haben die ihr eigenes Ding gemacht und dann kamen die Moabiter und Amoriter und dann gab es eine Klatsche. So wie in deinem Leben auch. In Jeremia Kapitel 32, in Vers 17, da steht etwas. Das muss ich uns mal vorlesen. Da steht: Ach Herr, Herr, siehe, du hast die Himmel und die Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Kein Ding ist dir unmöglich. Da stellt der Sanherib sich dorthin und pustet sich auf. Und dann steht dort in Vers 16: Und noch mehr redete seine Knechte gegen Gott, den Herrn, und gegen seinen Knecht Hiskia. Und wisst ihr, was er dann macht? Dann sprechen plötzlich die Assyrer sogar Hebräisch. Gemein, ne? Der Feind ist ganz gemein. Der hat gesagt, ich greife die jetzt nicht nur an, ich greife sie jetzt noch in der Muttersprache an. Das hat gesessen. Und jetzt passt gut auf, dahinter steckt eine geistliche Dimension. Wer benutzt auch die Bibel? Der Teufel. Hier ist Hebräisch gesprochen worden von den assyrischen Leuten. Ist gar nicht ihre Sprache. Aber der Feind nutzt diese Dinge, um das Volk zu lähmen. Und so benutzt der Teufel Bibelstellen in dein Leben. Der kommt. Ja, du liest dir die Bibel und liest sie vielleicht nicht richtig im Zusammenhang und dann verwehrt er. Wie viele Sekten gibt es, die haben alle die Bibel? Zeugen Jehovas, die kommen auch mit der Bibel. Und die Mormonen haben auch einige Teile so. Im Islam ist auch vieles im Alten Testament so. Kommen alle mit der Bibel? Natürlich ist der Koran nicht die Bibel, aber enthält ganz viele Zitate aus dem Alten Testament. Der Teufel ist nicht dumm. Das ist die gefährlichste Strategie, wenn der Feind uns fromm angreift. Der Feind will, dass wir ehrlich denken. Und wisst ihr was dann? Auch schrieb er einen Brief, um den Herrn, den Gott Israel, zu verhöhnen und gegen ihn zu reden, indem er behauptete, wie die Götter der Nation und so. Und dann fängt er an. Der schreibt noch einen Brief. Und was macht Hiskia? Und der König Hiskia und der Prophet Jesaja. Man muss geistlich kämpfen. Also der Feind kommt, schreibt noch einen Brief, dass das schön alles noch jeder lesen kann. Also der Teufel ist nicht, der ist hartnäckig. Und der Teufel hat gute Strategien, sehr gute. Er ist der beste Stratege außerhalb von Gott, ist er. Er ist ein sehr guter Stratege. Er weiß genau, wie er uns verführen kann. Der hat die Menschen schon über 4000 Jahre sehr gut studiert. Und am gefährlichsten ist er, wenn er fromm kommt. Wisst ihr, warum er dann so gefährlich ist? Weil er selbst mal sehr fromm war. Luzifer, der Lichtträger. Er war der schönste geschaffene Engel, den Gott hatte. Und wisst ihr, was dann passiert? Was machen wir dann? Was macht Hiskia jetzt? Jetzt kommt er und redet. Jetzt hätte Hiskia auch sagen können, das stimmt ja alles gar nicht, was du da sagst. Oder? Macht er das? Wisst ihr, was der macht? Vers 20. Und der König Hiskia und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, beteten deswegen und schrien zum Himmel um Hilfe. Und das musst du auch tun. Du musst keine Diskussion mit dem Teufel führen. Du musst keine Diskussion führen mit menschlichen Dingen, da kommst du nicht bei weg. Du musst das, was dich angreift, im Gebet vor Gott bringen. Das ist der Weg des Sieges. Und das macht hier Hiskia nicht alleine. Der schnappt sich den Jesaja, den Propheten. Der war gut. Das müssen wir auch. Kommst alleine nicht voran, hol dir eine Schwester im Glauben, einen Bruder und ab auf die Knie und vor dem Herrn. Das ist der Weg des Sieges. Da sandte der Herr einen Engel, der jeden tapferen Helden und Fürsten und Oberste im Lager des Königs von Assur vertilgte. Wir lesen im 2. König 19, das ist die Parallelstelle dazu, im zweiten Buch der Könige, Kapitel 19, wird das dann nochmal berichtet. 185.000 Assyrer durch den Engel des Herrn in einer Nacht platt gemacht. Ich kann euch die Stelle genau zeigen, wo das steht. Wir können aufschlagen, wenn ihr die Bibel dabei habt, 2. König, Kapitel 19. Das ist die Parallelstelle dazu. Und dort steht dann in Kapitel 19, Vers 35, und es geschah in dieser Nacht. Da zog ein Engel des Herrn aus und schlug im Lager von Assur 185.000 Mann. Einer. Jesus hat am Kreuz gesagt, ich könnte eine Legion holen. Das waren so zwischen 3.000 und 6.000 Leute. Hier ist einer. Hebräer 1, die Engel Gottes, die dienen dir auch. Vor wem fürchtest du dich? Brauchst keine Angst haben. Wisst ihr, was das gewaltigste Satz, den ich mal gehört habe? Den hat ein Bruder mal gesagt. Ne? Gebe ich mal weiter. Der hat gesagt, ein Christ, der im Willen Gottes lebt, jetzt pass gut auf, ist so lange unsterblich, bis Gott den Plan erfüllt hat. Ein Christ, der im Willen Gottes lebt, ist so lange unsterblich, bis er den Willen Gottes erfüllt hat. Weißt du, du kannst die schlimmste Krankheit haben, die es gibt, wo die Ärzte sagen, ich gebe dir noch ein halbes Jahr. Wenn Gott will, dass du 82 Jahre alt wirst, dann wärst du genau 82 Jahre und mit 50 Jahren Krebs. Merk dir etwas, du stirbst nie an einem Autounfall. Du wirst auch nie sterben an Krebs oder an Herzinfarkt oder was auch immer. Du wirst dann sterben, wenn Gott der Meinung ist, der Plan mit dir ist erfüllt. Deswegen müssen wir uns nicht verrückt machen. Wenn Gott der Meinung ist, so Christian, dein Plan ist erfüllt, ich hole dich heute Abend nach Hause, dann werde ich heute Abend nach Hause gehen. Und wenn Gott sagt, du, ich will, dass du noch 72 Jahre oder 88 Jahre auf dieser Erde bist, genau so lange werde ich sein. Egal, was auf dieser Welt passiert. Wie oft wollte, hast du schon mal in der Bibel gelesen, die Leute nahmen Steine und wollten Jesus steinigen, ne? Wie oft haben sie ihn denn gesteinigt? Ach so, wie denn das? Das waren noch extreme Juden. Das war Blasphemie. Er hat sich Gott als Gott dargegeben. Das war vom jüdischen Gesetz her klar, Blasphemie, Gotteslästerung, Todesstrafe durch Steinigung. Aber warum den Paulus? Den haben sie mehrmals gesteinigt. Ja, siehst du? Weil Gott auf seinen Sohn aufgepasst hat. Und das war nicht im Plan Gottes, dass irgendein Mensch ihn steinigt. Und deswegen konnte ihn noch nicht mal ein Sandkorn konnten sie auf ihn werfen. Als die Mückenplage war in Ägypten, die Fliegenplage. Wie viele Fliegen waren denn und Mücken waren denn dort, wo Israel war? Ist hier das schon mal groß geworden? Das waren Milliardende von Ungeziefer. Und die waren in Gosem. Und dort, wo sie waren, da ist noch nicht mal eine Fliege oder eine Mücke hingekommen. Weil Gott gesagt hat, dieses betretet ihr nicht, das sind meine Kinder. Kommt ihr nicht ran. Dass selbst diese Millionen von Tieren, wie ferngesteuert, sind sie da stehen geblieben. Konnten da nicht mal eine konnte rübergehen. Das ist dein Gott. Du brauchst keine Angst zu haben. Egal wie schwierig dein Leben ist. Wir müssen nur geistlich kämpfen, wisst ihr? Und dann steht dort in Vers 20, da sandte Jesaja, der Sohn des Amos, zu Hiskia. Vielleicht Vers 19 noch. Und nun, Herr, unser Gott, da betet die Hiskia, ne? In 2. König 19 bin ich jetzt, Vers 19. Und nun, Herr, unser Gott, rette uns doch aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Wisst ihr, das Gebet war wichtig. Den Hiskia ging es nicht darum, der hat nicht gebetet, Herr, errette doch jetzt Israel, damit alle sehen, was für ein cooler König ich bin. Oder errette doch Israel, damit die Leute erkennen, was für coole Typen wir sind. Was war sein Motiv? Dass du, Herr, allein Gott bist. Und merk dir das, wenn es dir im Gebet um die Ehre Gottes geht, wirst du immer erhört. Egal, was du betest. Wenn es dir um die Ehre Gottes geht, dann hat Gott immer offene Türen. Du gehst morgens ins Gebet und sagst, Herr, ich möchte, dass du mein Ein und Alles wärst. Erhört Gott so ein Gebet? Ja, auf jeden Fall. Wenn du betest, Herr, ich möchte heute mit einem Menschen reden über dich, damit du verherrlicht wirst. Probier es mal aus, wirst immer mit jemandem sprechen können. Aber wenn du selbst süchtige Motive hast, Herr Jesus, schenk mir bitte heute 7 Aufträge, damit ich mir endlich den neuen Lamborghini kaufen kann. Glaube ich nicht. Aber wenn du betest, Herr, gib mir bitte etwas, damit ich meine Rechnung bezahlen kann, dann hilft er dir. Und wenn er dir noch mehr gibt, ist auch wunderbar. Geistlich kämpfen. Wisst ihr, was dann steht in Vers 20 in 2. König 19? Da sandte Jesaja, der Sohn des Amos, zu Hiskia und ließ ihm sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, was du wegen Sanherib, des König von Assur, zu mir gebetet hast, habe ich gehört. Und der Jesaja hatte wahrscheinlich noch einen besseren Draht. Und so ist es schön, dass diese beiden Texte sich ergänzen. Beide beteten, aber wir lesen aus der Parallelstelle, dass nur Jesaja von Gott direkt die Antwort erhalten hat. Ist alles gut. Wisst ihr, und deswegen brauchen wir uns untereinander. Hast du das nicht auch schon oft in deinem Leben erlebt? Also ich habe das in meiner Seelsorge für mich auch selbst oft erlebt. Ich habe zum Herrn gebeten, Herr Jesus, zeig mir doch den Weg, wo ich gehen soll. Keine Ahnung, ich habe nichts gewusst, wo ich lang gehen soll. Da habe ich einen Bruder angerufen, du musst mir helfen. Ich brauche jetzt Fürbitte. Ich weiß nicht mehr, wo ich hingehen soll. Und mitten im Gebet, da sagt der Bruder, hast du schon mal das gedacht? Und das war, als wenn Schuppen vor den Augen. Ja, das ist es. Habe ich Frieden gleich gekriegt. Bruder, ich liebe dich. Wisst ihr, warum Gott das so macht? Wisst ihr, warum Gott das so macht? Damit wir uns gegenseitig helfen. Manchmal gebraucht Gott das genauso, dass der andere dir den Weg zeigt, damit du demütig wirst. Wisst ihr, ich glaube, das ist eine wichtige Geschichte, die wir hier gelesen haben. In schwierigen Lebenssituationen zum Glaubenssieg kommen. Und am Ende, wer hat gesiegt? Der Herr. Hat Hiskia letztendlich den großen Sieg errungen? Nein. Was meint ihr, wie der Hiskia, das war ja auch ein Mensch, oder? Der hat doch bestimmt auch gedacht, Jesaja, ich stelle mir das immer so bildlich vor, wisst ihr? Steht nicht in der Bibel, was ich jetzt sage, aber ich stelle mir das so vor. Jesaja, haben wir vielleicht doch zu viel gesagt, das sind ja fast 200.000 da. Wie soll das gehen? Ich glaube ganz gewiss, dass auch solche Gedanken bei diesen Menschen auf dem Herzen waren. Und wisst ihr, dann steht dort in der Nacht. Im 2. König, da steht, in der Nacht sandte der Herr den Engel. Und jetzt passt gut auf, das ist eine geistliche Bedeutung, hat das. Was ist die Nacht? Es ist dunkel. Und jetzt möchte ich dir noch etwas ganz Tröstliches mitgeben. Wenn es in dir, um dich und was weiß ich, Nacht ist, dann tut Gott oft die größten Wunder. Da steht nicht, am Tag kam der Engel. Nein, in der Nacht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Gott am meisten seine Macht beweist, indem er uns in Situationen führt, wo Hopfen und Malz völlig verloren ist, und dann greift er ein. In schwierigen Lebenssituationen zum Glaubenssieg kommen. Das wünsche ich uns alle. Wir brauchen Gemeinschaft, um gemeinsam den Feind zu besiegen. Wir müssen die richtige Blickrichtung haben, wenn wir siegreich im Glaubensleben sein sollen. Der Feind will, dass wir irdisch denken, und wir sollen aber geistlich kämpfen. Dazu möge der Herr uns helfen. Amen. Ich möchte noch gern mit uns beten. Wenn wir können, stehen wir auf. Danach möchte ich jemanden noch bitten, dass er für das Essen und für das Trinken dankt. Dann singen wir unser Segenslied und ich werde dann noch den Segen sprechen. Vater, wir möchten dir herzlich danken für dein Wort. Ich danke dir besonders, dass du mir heute die Kraft gegeben hast, dass du Gebete erhörst, dass du in den Schwachen mächtig bist. Alle Ehre gebührt dir. Und wenn wir das lesen vom Hiskia und von Jesaja, was die erlebt haben in der Fürbitte, dann möchten wir uns bei dir entschuldigen, dass wir so wenig in der Fürbitte gemeinsam füreinander eintreten. Ich möchte dich bitten, dass wir alle hier in dieser Gemeinde solche Jesaja und Hiskias werden, die sich zusammentun und vor deinem Thron ringen. Herr Jesus, schenk du, dass auch uns immer wieder dieser Blick aufgeht. Wie oft schauen wir auf die Not und dann werden wir mutlos und verzweifeln an uns selbst und an dich und an alles Mögliche. Schenk du die Gnade und öffne du unsere Augen, dass wir so sehen dürfen, wie auch der Diener von Elisa sehen durfte, dass wir immer mit dir in der Übermacht sind. Und egal wie groß und mächtig der Feind um uns ist, er wird immer verlieren, wenn wir uns auf deine Seite stellen. Und dafür beten wir dich an, in Jesu Namen. Amen.